Mein Name ist Konstantin Klein. Ich höre aber deutlich besser auf Kostja. Und wenn Sie mich suchen sollten im Nachgang, um irgendwie mit mir Kontakt aufzunehmen, dann suchen Sie einfach nach Kostja Klein und Sie werden mich finden. Oder Sie folgen mir einfach auf Twitter und dann können wir auch da gerne dann im Nachgang weiter diskutieren über das Thema, das ich heute präsentieren möchte. Ich bin deswegen froh, dass Sie so zahlreich jetzt sich hier versammelt haben, weil ich der Meinung bin, dass das Thema Database Lifecycle Management leider total unterrepräsentiert ist. Und deswegen wäre ich auch gespannt, mal zu erfahren, wie sich das tatsächlich jetzt hier im Raum verhält. Üblicherweise, wenn ich dieses Thema adressiere und darüber einen Talk mache, dann habe ich entweder eine Entwicklercrew vor mir sitzen, die sich häufig nicht so richtig verantwortlich fühlen, oder ich habe Datenbankler vor mir sitzen, die sich auch irgendwie komischerweise nicht so richtig verantwortlich fühlen. Und was ja total interessant deswegen für mich ist, ist, wie verhält sich das auf so einer ALM-Konferenz, wo ich davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen sich ja doch schon einige Zeit vielleicht mit diesem Thema auseinandersetzen und auch mit mir gemeinsam der Überzeugung sind, dass ALM total wichtig ist. Irgendjemand da, der ALM für Quatsch hält? Keiner. Das ist ja schon mal eine gute Basis. Ja? Und deswegen werden wahrscheinlich die meisten jetzt auch sagen, ja, ich verwende für meinen Applikations-, für meinen Anwendungscode eine Versionsverwaltung, richtig? Alle. Keiner dabei, der das nicht tut. Wie verhält sich das denn aber jetzt, was Ihren Datenbankcode anbelangt? Wer hat seinen Datenbankcode auch unter Quellcode-Verwaltung? Und plötzlich sind wir vielleicht nur noch bei 40-50% maximal in diesem Raum. Ja? Das ist meine Erfahrung, die ich üblicherweise bei all den Sessions mache, wo ich über dieses Thema spreche. Warum ist das so? Naja, ich glaube, dass dieses ganze ALM-Thema natürlich steht und fällt mit dem Thema Tooling. Und interessanterweise ist das ALM-Tooling für den Applikations- oder Anwendungscode halt schon viel, viel länger präsent am Markt und auch viel bekannter. Es gibt aber eben auch vernünftiges Tooling für die Datenbankseite und häufig steht es Ihnen sogar bereits heute zur Verfügung, ist Ihnen aber unbekannt. Und deswegen müssen Sie sich jetzt in den nächsten ungefähr 60 Minuten mit mir mal ein bisschen auf eine Reise zurückbegeben. Denn wir fangen nochmal an der Stelle an, die Sie für den Anwendungscode und für die Applikationsseite schon längst überschritten haben. Ja? Wir fangen nämlich tatsächlich nochmal bei dem Thema an, warum ist Versionsverwaltung wichtig und wie sieht denn das überhaupt bei dem Thema Database Lifecycle Management, also nicht ALM, sondern DLM, wie sieht das denn da eigentlich aus? Auch hier gibt es verschiedene Ebenen und das sind eigentlich komischerweise die gleichen wie auch bei der Applikationsentwicklung. Ne? Irgendwann hat man das alles manuell gemacht und angefangen haben wahrscheinlich die meisten von Ihnen dann damit, dass Sie irgendwann Ihren Quellcode für die Anwendung in irgendein Quellverwaltungssystem bzw. in eine Versionsverwaltung eingecheckt haben. Richtig? Nicken. Ja? Jetzt haben wir hier bei dieser Konferenz schon viel über The Latest and Greatest gehört und dann kommen natürlich die Schritte Continuous Integration oder irgendwann auch Continuous Deployment, das Thema DevOps mit hinein. So weit kann ich heute in dieser einen Stunde nicht gehen. Ja? Wir werden uns begeben bis zu dem Punkt Continuous Integration. Und deswegen wird es auch ein relativ schneller Flug werden. Aber ich möchte natürlich zeigen, dass eigentlich das, was Sie für die Anwendung machen und für die Applikationen heute schon machen und die Themen, mit denen Sie sich dort beschäftigen, dass das eigentlich für die Datenbank auch alles möglich ist. Und dass aus meiner Sicht diese Datenbank eben existenziell zu Ihren Anwendungen dazugehört. Wer von Ihnen hat denn eine Applikation, die vollkommen ohne Datenbank auskommt? Keiner. Ja? Insofern glaube ich, es gehört sich einfach, dass man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, okay, wenn ich das doch für die Applikation irgendwann hinbekommen will, mit diesem DevOps und mehr Automatisierung, dann gehört ja irgendwie die Datenbank existenziell dazu. Also muss ich sie auch irgendwann mit dazu nehmen, damit das eine runde Story wird. Und deswegen steigen wir auch an der Stelle nochmal ein, nämlich bei dem Thema Versionsverwaltung. Versionsverwaltung ist per se auch eigentlich die absolute Grundlage. Wenn ich diesen Schritt machen möchte von manuell irgendwo hin in Richtung Automatisierung, muss ich mit der Versionsverwaltung, mit der Quellcode-Verwaltung anfangen. Und der erste Schritt, also die absolute Grundlage, deswegen auch, jetzt funktioniert der Klicker nicht mehr. Machen wir auch das manuell. Versionsverwaltung, die absolute Grundlage. Ich habe dazu noch mal ein bisschen das Internet besucht und im Internet dann festgestellt, da gibt es eine ganze Menge Meinungen und Zitate und die sind teilweise noch viel, viel härter, als ich das heute hier auf der Bühne formulieren würde. Ja? Hier steht zum Beispiel, die Entwickler, die keine Quellcode-Verwaltung verwenden möchten, die sollten gefeuert werden. Hier steht, Quellcode-Verwaltung verwenden und zwar every time, all the time, immer und bei jedem Projekt. Dann steht da, warum sollte ich denn Quellcode-Verwaltung oder Versionskontrolle verwenden? Naja, an erster Stelle, weil es der Name ja schon sagt. Denn das, was Sie damit tun, ist ja tatsächlich Versionen Ihres Codes zu verwalten. Und das gilt natürlich auch gleichermaßen für die Datenbankseite. Häufig tritt dort ein kleines Missverständnis auf. Und eine kleine Verwechslung in Bezug auf, was ist eine Version und was ist ein Backup meiner Datenbank. Ja? Ein Backup ist ein Backup und keine Version meiner Datenbank. Okay? Und deswegen gilt das selbstverständlich auch für Datenbanken. Also auf die Frage, ist denn auch die Datenbank unter Versionskontrolle? Schreibt hier jemand, die Datenbank sollte immer unter Quellcode-Verwaltung stehen und zwar direkt neben dem Applikationscode. Und das ist auch mein Votum, das ist der Grund, warum ich motiviert bin, diese Session mit Ihnen zu machen und Ihnen zu zeigen, dass es auch eigentlich relativ einfach geht, da loszulegen. Und sogar Microsoft sagt es, denn es gibt ja Datenbankprojekte, die befinden sich in Visual Studio. Also gilt natürlich alles das, was da generell bei Visual Studio gesagt wird, auch für diese Datenbankprojekte. Und auch hier steht, wann immer ein neues Softwareprojekt angelegt wird, sollte ich diesen Haken setzen, Add to Source Control. Und last not least, der beste Grund aus meiner Sicht, erstens, weder ich noch mein Team ist perfekt und zweitens, wenn ich diese Regel befolge, if it's not in Source Control, it doesn't exist, dann habe ich auch sehr schnell die Akzeptanz, die ich an der Stelle brauche. Wenn ich mich darauf committe und gemeinsam vereinbare als Team, dass nur die Dinge existent sind, die wirklich auch in der Versionskontrolle sind, dann habe ich die Basis sofort gelegt. Stellt sich aber die Frage, was bedeutet das im Detail und wie komme ich dann dahin? Diese Folie lasse ich kurz stehen, aber möchte ich jetzt nicht jeden Punkt einzeln durchgehen. Denn im Grunde genommen sind das alles Punkte, die Sie kennen aus Ihrer Applikationsentwicklung. Ja? Nur wenn ich Versionskontrolle habe, kann ich Änderungen zurücknehmen, und zwar kurzfristig oder langfristig. Ich kann eine Änderungshistorie mir aufzeigen lassen. Ich kann auch vielleicht sogar entsprechend ermitteln, warum, wann, wie, welche Änderung sich eigentlich in meine Applikation oder in diesem Fall in meine Datenbank eingebracht hat. So, letzter Punkt, bevor wir dann auch gleich schon mal kurz uns darüber unterhalten müssen, was es denn für unterschiedliche Strategien gibt. Auch das kann Versionskontrolle sein. Und wir sprechen jetzt heute über Datenbanken, wir sprechen über Applikationscode, aber ich mache so die eine oder andere Präsentation und auch dort habe ich ganz gerne eine Versionskontrolle. Und die Präsentation, die Sie jetzt gerade sehen, liegt genau in dieser, also nicht in Word Online, aber natürlich in meinem OneDrive und ist dort versioniert. Macht das jeder von Ihnen so? SharePoint, gut, ja, ist ja ungefähr dasselbe, mehr oder weniger. Aber wer macht das für all seine Dokumente auch? Sehr, sehr wenige. Warum machen das so wenige? Naja, weil man vielleicht noch nicht sich klar darüber ist, dass es doch eigentlich für all diese Dokumente gilt. Was sind denn am Ende unsere Code-Dokumente? Das sind auch Dokumente, die wir irgendwie verwalten wollen und wo ich eigentlich viel gewinne, wenn ich jederzeit in der Lage bin, mal zu schauen, wie war eigentlich mal der Zustand, welche Änderung ist dann eingetreten und die mir zum Beispiel die Sicherheit gibt, dass falls ich mich mal verrannt habe beim Vorbereiten von so einer Session wie hier und ich habe da etliche Folien gelöscht, habe ein bisschen umgestellt, habe mir was Neues überlegt und stelle hinterher fest, das war doch nicht so die tolle Idee, dass ich immer eine Möglichkeit habe, auf jede Version vorher zurückzugehen. So. Bevor wir das erste Mal uns sozusagen eine Live-Demo anschauen, sprechen wir mal ganz kurz noch über die unterschiedlichen Strategien zur Datenbankversionierung, die man so haben kann. Eigentlich gibt es zur Datenbankversionierung genau diese drei. Upgrade-Skripts fallen aus meiner Sicht am ehesten in diese Kategorie manuell. Es gibt eine zweite Kategorie, die haben wir vorhin so bei dieser Pyramide noch gar nicht so richtig berücksichtigt. Das ist nämlich Versionierung durch Abstraction oder Versionierung durch Code. Wer macht das? Wer kann überhaupt was damit verbinden, was ich damit meine? Okay, da es nur zwei sind, erkläre ich es kurz. Es gibt relativ beliebt so Dinge wie ORMs, objektrelationale Mapper. Zum Beispiel auch aus dem Hause Microsoft das Thema Entity Framework. Und wenn ich Entity Framework Code First mache, dann kümmere ich mich in der Regel gar nicht um meine Datenbank, sondern ich kümmere mich um diesen Code, der die Datenbank definiert. Und dadurch tracke ich ja sowieso auch schon die Änderungen an meiner Datenbank, denn die werden durch den Code an der Datenbank vorgenommen. Ja? Und das Letzte, was ich so ein bisschen promote und was ich gerade für, sage ich mal, größere und umfangreichere Projekte für die richtige Alternative halte, ist Versionierung von Schema und Static Data. Static Data ist so ein Randaspekt. Das sind so Themen wie Konfigurationstabellen, irgendwelche Dinge, wo Sie auch Daten versionieren möchten mit Ihrer Applikation. Ja. Grundsätzlich fangen wir aber immer mit dem Thema Schema an. Und wir gehen mal ganz kurz die drei nochmal durch und schauen uns die jeweiligen Vor- und Nachteile an. Dieses Thema Upgrade-Skripts hat natürlich auch ein paar Vorteile, denn wenn ich eine vollständige Historie an Upgrade-Skripts habe durch meine unterschiedlichen Softwareversionen, dann lässt sich das jederzeit immer wiederholen. Also ich weiß, es wird immer genau wieder das Gleiche passieren. Es ist sehr leichtgewichtig, weil ich ja immer nur ein Skript nach dem anderen ausführe und es ist deswegen auch sehr einfach auditierbar. Ja? Die Nachteile überwiegen aber aus meiner Sicht. Denn ich muss eben alle Änderungen wiederholen, um immer wieder die gleiche Sequenz zu haben und weil eine Änderung jeweils immer auf der nächsten aufbaut. Ich habe keinen Integritätscheck. Branching und Merging in diesem Zusammenhang wird extrem schwer und ich habe auch keine echte State-Historie. Okay? Die zweite Variante mit dieser Abstraktionsschicht quasi, da ist es halt so, dass Datenbankänderungen dann mehr oder weniger automatisch durch diese Codeänderungen generiert werden. Das hatte ich eben schon gesagt. Und das hat natürlich auch Vorteile. Der größte Nachteil aus meiner Sicht ist, dass ich sehr häufig schon gesehen habe, dass man damit angefangen hat und plötzlich kam man an Punkt 1 der Kontras, nämlich an die Grenzen dieses jeweiligen Frameworks. Egal, was Sie verwenden, es gibt immer quasi bestimmte Limitierungen. Ja? Also wie das halt so ist, jedes Framework hat so seine Grenzen und auch beim Entity Framework gibt es Dinge, die man so nicht abbilden kann. Und wenn man diese Dinge dann braucht, dann hat man halt sehr viel Zusatzaufwand, wenn man das dann später einführen möchte und muss halt dann unter Umständen auch noch solche Custom Upgrade Script Komponenten mit einfügen. Beziehungsweise unter Umständen vielleicht hinterher irgendwann sogar mal die Architektur ändern und dann dieses Abstraktionsschicht wieder rausbauen aus der Software, was sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Ja? Was nicht bedeuten soll, das kann man nicht verwenden. Ja? Also verstehen Sie mich an der Stelle nicht falsch. Es gibt Szenarien, da ist das wunderbar, aber ich würde mir vor dem Einsatz einer solchen Technologie immer überlegen, was sind auch so die Rahmenbedingungen und die Prämissen, unter denen ich meine Software baue. Und inwieweit kann ich tatsächlich mir mehr oder weniger sicher sein, dass das auch in einem abgeschlossenen Rahmen bleibt und dass ich diesen Rahmen, wo ich weiß, dass dafür solche Abstraktionsschichten gut funktionieren, dass es diesen Rahmen nicht verlässt. Im Sinne von, wenn Sie anfangen, Ihre Software sowieso vielleicht modularer und komponentenmäßiger oder microservice-mäßiger zu gestalten, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, dann gibt es durchaus verschiedene Schichten oder Elemente, in ihrer Gesamtarchitektur, die man problemfrei dann mit so einer Abstraktionsschicht bauen kann, weil sie eben so klein geworden ist, die Komponente, dass ich das beurteilen kann und mir sicher sein kann, dass es dort für den Einsatzzweck genau das Richtige ist. Ja? Versionierung von Schema, dann das, was wir uns jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr im Detail anschauen, birgt für mich sehr, sehr viele Vorteile, relativ wenige Nachteile. Auch hier habe ich natürlich allerdings Fälle, wo ich nochmal Hand anlegen muss, um solche Custom-Upgrade-Skripts zu bauen. Allerdings im Vergleich zu, ich habe vorher diese ganzen Skripte alle per Hand gebaut, ist mir viel, viel Arbeit abgenommen. Und das, was übrig bleibt zum manuell Behandeln, zum sich Gedanken drüber machen und dafür eben Custom Script schreiben, ist plötzlich nur noch ein sehr, sehr kleiner Teil. Und auf den kann ich mich dann auch wirklich fokussieren, da meine ganze Energie reinstecken, dass das dann hinterher auch sauber funktioniert. Soweit irgendwelche Fragen? Ansonsten würde ich ganz kurz mal zeigen, hier stand auch was von einfachem Onboarding. Es gibt natürlich unterschiedliche Toolhersteller und das meiste, was Sie heute sehen werden, ist rein Microsoft. Ich habe mich aber entschlossen, auch mal ganz kurz noch ein weiteres Tool mit reinzunehmen als Demo, weil es eine Möglichkeit ist, wie man das zum Beispiel auch aus einem SQL Server Management Studio heraus machen kann. Der Punkt, den Sie häufig haben, ist nämlich, die Datenbankleute werden Ihnen sagen, naja, ich bewege mich den ganzen Tag im Management Studio, warum sollte ich jetzt also in ein Visual Studio wechseln, wo Microsoft das Datenbank-Tooling angesiedelt hat, wenn ich mich doch da gar nicht wohlfühle und gar nicht zurechtfinde. Die Entwickler werden sagen, naja, ich finde das zwar alles ganz cool in dem Visual Studio, aber eigentlich fühle ich mich für die Datenbankentwicklung vielleicht gar nicht so richtig verantwortlich und das soll doch lieber so ein Datenbankmann machen. Für gemischte Teams ist es auf jeden Fall möglich, dass man auch von der Management-Studio-Seite her was tun kann und das hier ist einfach nur ein Beispiel, eine Variante. Was ich hier gerne zeigen wollte, war einfach nochmal zu unterstreichen, wie einfach es dann plötzlich wird, wenn ich ein neues Teammitglied bekomme. Wir haben hier eine Datenbank jetzt. Das ist diese hier. Man sieht schon am Symbol, dass die auch bereits sich in Quellcode-Verwaltung befindet und auch up-to-date ist. Jetzt kommt der neue Entwickler ins Team und dem möchte ich jetzt seine Entwicklungsumgebung bereitstellen. Dann ist alles, was ich tue, eine neue Datenbank anlegen. Nennen wir die einfach mal SimpleTalk Kostja. Diese neue Datenbank werde ich jetzt ebenfalls zur Quellcode-Verwaltung linken. Ja. Und in diesem Fall sehen wir auch schon, hier werden unterschiedlichste Quellcode-Verwaltungssysteme unterstützt. Natürlich auch TFS, aber auch Subversion, Mercurial, Git und auch fast alles andere darüber, dass ich hier die Möglichkeit habe, mit einem Working Folder zu arbeiten oder mit jedem beliebigen System, was eine Kommandozeilentooling bereitstellt. Ja. Und es gibt zwei unterschiedliche Development Models. Ich kann nämlich sagen, jeder Entwickler quasi hat seine eigene Datenbank. Das wäre eigentlich die bevorzugte Variante. Es gibt aber auch Fälle, wo man mal sagt, okay, wir arbeiten trotzdem noch mit einer Shared Database, dann verlieren sie aber automatisch logischerweise an Funktionalität. Denn dann werden die Änderungen ja immer noch an eine zentrale Datenbank sofort deployed. Und alle anderen, die gegen diese Datenbank arbeiten, sind dann nach wie vor sofort davon betroffen. Ja. Man kann aber, und das ist ganz nett, sich dieses Tool mal runterladen und einfach so ausprobieren und dann auch mit so einem Evaluation-Repository arbeiten, was nicht geeignet ist, um da wirklich als Team mitzuarbeiten, aber einfach, um es mal auszuprobieren. Das habe ich jetzt schon eins angelegt. Da ist ja quasi diese andere Datenbank reingelinkt. Und gegen das gleiche Repository verbinde ich mich jetzt hier. Das heißt, ich linke das jetzt zu diesem Repository. Und jetzt zeigt mir das Tool auch, naja, das, was du jetzt als nächstes tun solltest, ist, mach mal ein GetLatest. Machen wir ein GetLatest und sehen, okay, jetzt bekomme ich eben die ganzen Datenbankobjekte. Und damit habe ich jetzt meine Entwicklungsumgebung für mich als neuen Entwickler bereitgestellt. Ja? Hier ist meine Datenbank, enthält Tabellen, alles, was ich mir gewünscht habe. Natürlich sind jetzt keine Daten mitgekommen. Daten wären mitgekommen in dem Moment, wo ich hier auch noch Static Data dazu gelinkt hätte. Dieses Tool kann das. Es gibt andere Tools, die das teilweise nicht können, aber an der Stelle wäre das sogar möglich. Ja? Das soll es auch schon an Demo zu diesem Tool gewesen sein. Wie gesagt, den Rest machen wir jetzt alles in Visual Studio. Mir ging es nur darum, dass Sie mal gesehen haben, okay, das ist schon mal viel wert, wenn ich einfach nur diesen Vorteil von Quellcode-Verwaltung oder Versionsverwaltung nutze, dass ich nämlich dieses einfache Onboarding habe für neue Datenbankentwickler. Was mir hier dran quasi als ein Punkt vielleicht nicht ganz so gut gefällt ist, hier wird immer davon ausgegangen, dass eine reale Datenbank auf einem Datenbankserver existiert. Ich habe jetzt auf meinem Datenbankserver eine neue Datenbank angelegt und wenn ich jetzt also 10 Entwickler hätte, hätte ich da jetzt 10 Datenbanken. Oder die Alternative wäre, die haben die lokal bei sich. Ja. Letzten Endes, das, was tatsächlich eingecheckt wird, sind Create-Skripte. Und das verhält sich ganz genauso auf der SSDT oder Visual Studio Seite. Wem sagt denn überhaupt die Abkürzung SSDT irgendwas? Ja, das ist aber schon mal erfreulich. Dann ist Ihnen auch allen bewusst, dass es da so gewisse Probleme gibt mit SSDT? Ja, welche? Ja, also, okay, das ist fast sogar noch ein Schritt weiter, als ich jetzt gerade gehen wollte. Das ist ein Problem, aber das Grundproblem, was viele mit SSDT haben, ist erstmal, dass Microsoft so clever war, diesen Produktnamen gleich für zwei Produkte zu verwenden. Also, es gibt SSDT BI. Das ist das ganze Tooling, was Sie brauchen, um BI-Projekte zu machen. Da drin befinden sich also Reporting Services, Analysis Services und Integration Services. Das spielt heute hier überhaupt gar keine Rolle. Und dann gibt es eben SSDT Database Projects, wenn man so möchte. Und das ist das Datenbankentwicklungstooling in Visual Studio. Ja, für Datenbankprojekte, wo Sie im Übrigen mal aber auch so Dinge tun können, wie Ihre eigenen CLR, Stored Procedures, CLR-Funktionen, neue Datentypen. Auch dafür wäre das die richtige Projektvorlage. Ja? Und ich habe mir gedacht, das ist auch insofern ganz erfreulich, dass sich jetzt doch relativ viele gemeldet haben, dass die Zeit nicht ausreichen wird, nochmal so ganz bei Null anzufangen. Ich bin aber dann zu dem Schluss gekommen, dass ich zwar jetzt eigentlich als die folgenden zwei Hauptdemos, die ich noch habe für diese Session, gerne ein bisschen Unit-Testing zeigen möchte und dann dieses Thema CI, also Continuous Integration oder Continuous Deployment, mal anreißen möchte. Dass es aber vielleicht trotzdem sinnvoll ist, nochmal ganz kurz auch zu zeigen, wie komme ich da überhaupt hin und ab wann habe ich das und wie sieht das so ungefähr aus. Bevor wir das aber tun, noch zwei Worte dazu oder nochmal die Frage besser gesagt, wer von Ihnen hat denn schon alles Visual Studio 2013 im Einsatz? Okay, wer ist noch auf Visual Studio 2012? Das ist wenig. Sie haben trotzdem das Große losgezogen. Ja? Denn ich habe mich entschieden, tatsächlich das heute in Visual Studio 2012 zu machen. Warum? Warum, sage ich Ihnen ganz konkret. Nämlich genau aus dem Grund, weil ich häufig höre, naja, ich habe nicht immer unbedingt schon die letzte Version. Ich muss mit irgendwelchen Vorversionen klarkommen. Und vielleicht gibt es das da alles noch gar nicht. Und das ist falsch. Denn eigentlich gibt es dieses Datenbank-Tooling oder gab es diese erste Version dieses Datenbank-Toolings sogar schon im Visual Studio 2010. Da allerdings gibt es nun wirklich die letzte Version nicht mehr. Aber das SSDT Database Projects Tooling ist wirklich exakt auf dem gleichen Stand für Visual Studio 2012 und für Visual Studio 2013. Ja? Und weil es eben ein unabhängiges Tooling eigentlich ist, was aus der SQL Server Produktgruppe quasi kommt, ist es eben unabhängig von Visual Studio Releases und unabhängig auch von SQL Server Releases. Das ist ein großer Fortschritt im Vergleich zu wie es früher war, denn meistens gab es früher nur neues Tooling, wenn es auch einen neuen Datenbankserver gab. Das war die ganze Zeit, wo es noch im Management Studio war. Und insofern ist das ein großer Fortschritt, denn das Team released auch relativ regelmäßig neue Versionen. Jetzt gibt es aber bei Visual Studio 2012 einen kleinen Haken. Der kleine Haken ist, dass Sie es wahrscheinlich mitinstalliert haben. Also alle im Raum, die sich gemeldet haben bei Visual Studio 2013, haben es relativ sicher mit installiert. Und wenn sie immer schön alle Updates gemacht haben, haben sie wahrscheinlich auch die neueste Version. Bei Visual Studio 2012 haben sie es auch mit installiert, es sei denn, sie haben es bewusst abgewählt. Sie haben aber unter Umständen nicht die neueste Version. Denn bei Visual Studio 2012 verhält sich das so, dass es hier einen Menüpunkt gibt, Check for Updates. Der kam aber erst mit dem ersten Update. Ist klar, ne? Insofern, ich habe kein Internet, kann ich aber jetzt, wenn ich dann einmal ein Update gemacht habe in Visual Studio 2012, kann ich hier auswählen, check doch mal automatisch, ob es eine neuere Version gibt und dann werde ich auch in Visual Studio 2012 immer darüber informiert, dass eine neue Version vorhanden ist und dass ich mir die doch installieren sollte und dass ich die eben runterladen kann. Wo man sich immer ganz gut darüber informieren kann, ist das SQL Server Data Tools Team Block und dann stellt man eben fest, die sind wirklich relativ regelmäßig dort am Arbeiten, was auch bedeutet, gerade vor 9 Tagen gab es eine neue Version für dieses Tooling. Ja? Insofern, es lohnt sich wirklich, das eben auch bei Visual Studio 2012 einmal zu aktualisieren und sich dann regelmäßig darüber informieren zu lassen, wenn es Updates gibt, denn es kam schon ein Haufen sinnvolle Funktionalität so über die Zeit nach. Und wie gesagt, der Update-Zyklus ist relativ regelmäßig. Ja. So, wir wollten dann einsteigen mit dem Thema Unit-Testing. Vielleicht mache ich aber vorher noch mal ganz kurz nur den Einstieg, wie käme ich zu einem Datenbankprojekt. Natürlich kann ich hier sagen, ich möchte ein neues Projekt anlegen. Und dann kann ich eben im Bereich SQL-Server auswählen, SQL Server Database Project und das ist es. Es gibt genau dieses eine Template und das ist das Template der Wahl. Ja. Die zweite Variante wäre, ich habe bereits eine Datenbank und da könnten wir mal nehmen, auch das übrigens ist SSDT, also diesen SQL Server Object Explorer, den haben Sie auch nur, wenn Sie SSDT haben. Ja? Dann könnte ich auch dort hergehen und könnte sagen, okay, hier gibt es eine Datenbank auf meinem Datenbankserver, diese AdventureWorks Lite und auch hier gibt es einen neuen Menüpunkt, Create New Project. Dann kann ich hier sagen, okay, ich will mal ein neues Projekt anlegen. Und das packe ich einfach mal hier hin. Das Ganze heißt dann AdventureWorks Lite bei den AML 2015. Und dann kann ich jetzt von dieser Datenbank importieren in ein Projekt. Was ich dann bekomme, ist eben mein Datenbankprojekt. Und es gibt noch so verschiedene Möglichkeiten, wie ich einstellen kann, wie das dann strukturiert sein soll. Das Default-Verhalten wäre, dass ich hier eben für jedes Schema einen Ordner bekomme und darunter bekomme ich dann die einzelnen Objekte. Wenn ich dann mal so eine Tabelle auswähle, dann sehen Sie hier jetzt zum ersten Mal auch, es gibt damit automatisch auch einen neuen Tabellendesigner, der mehr kann aus meiner Sicht und der viel komfortabler ist als der Tabellendesigner, den ich im Management-Studio zur Verfügung habe. Und was es aber eigentlich ist, es sind Create-Skripte. Ja, es sind Create-TSQL-Skripte, so dass ich auch je nach Geschmack arbeiten kann. Also ich kann auch in diesem TSQL-Feld alles editieren. Das reflektiert sich dann oben in die Designer-Ansicht und natürlich auch in die Eigenschaften der jeweiligen Felder. Ja, das heißt, Das ist aus meiner Sicht der beste Tabellendesigner, den es im Moment gibt. Und der ist, wie gesagt, aus meiner Sicht besser als der im Management-Studio. Gut, damit hätte ich jetzt also mein erstes Projekt erzeugt. Ja? Und dann kann ich eben von hier arbeiten, kann dann Änderungen machen. Und ich kann das jetzt tun, ohne dass ich weiterhin mit diesem SQL-Server verbunden sein muss. Denn ich habe jetzt diese .sql-Files in meinem Projekt. Und da stehen eben diese Create-Skripte drin und das ist alles, was ich brauche. Und der Designer ist eben in der Lage, das zu interpretieren. Das heißt, es mir so anzuzeigen, als wäre ich tatsächlich gegen diese Tabelle verbunden, denn dann sieht der Designer exakt genauso aus. Okay? Gut, das wollten wir aber nicht tun, sondern wir wollten jetzt mal einsteigen in das Thema Unit-Testing. Also, auch eine Geschichte, die wahrscheinlich den meisten von Ihnen schon bewusst ist, dass es ein gewisser Wert darin liegt, dass man auch Tests für seine Software schreibt und das gilt natürlich auch analog für die Datenbank. Die Demo habe ich mit reingenommen, weil ich der Überzeugung bin, dass die größte Hürde ist, zu kapieren, wie steige ich denn auf der Datenbankseite da ein? Also wie erzeuge ich meinen ersten Datenbank-Unit-Test? wir müssen uns jetzt dann hinterher nicht darüber unterhalten, wie super sinnvoll der Test sein wird, den ich gleich schreibe. Ja? Aber wir machen einfach mal ein neues Projekt. Wieder so ein SQL Server Database Project, nennen das mal ALM 2015 Unit Test. Und damit bekomme ich mein Datenbankprojekt. Jetzt möchte ich ein weiteres Projekt dieser Solution hinzufügen. Ich brauche nämlich noch ein Testprojekt. Ja. Das heißt, wir sagen hier mal Add New Project und begeben uns dann in die Sprache unserer Wahl. Das ist der erste Schritt, der manche so ein bisschen verwirrt, weil das, was ich eigentlich tun möchte, ist, ich will ja jetzt mit TSQL einen Datenbank-Unit-Test schreiben. Warum also jetzt C-Sharp auswählen? Naja, das ist halt die Voraussetzung dafür, dass ich quasi die ganze Testinfrastruktur automatisch zur Verfügung habe. Ja? Das heißt, ich wähle hier ein Unit-Test-Projekt aus, nenne das vielleicht DB-Unit-Test und sage, okay. Damit habe ich ein weiteres Projekt in meiner Solution und bekomme natürlich auch gleich einen C-Sharp-Unit-Test. Das Erste, was ich damit mache, ist löschen. Ja? Denn, wie gesagt, ich möchte ja jetzt einen Datenbank-Unit-Test. Wie komme ich an den? Naja, ich sage hier, füge doch mal einen neuen Test hinzu. Und dann sehen wir in dieser Auswahl, da gibt es schon alle möglichen Testtypen, die ich auswählen könnte. Also einen Unit-Test, einen Load-Test, Web-Performance-Test und so weiter. Aber leider keinen Datenbank-Unit-Test. Naja, gucken wir mal weiter und suchen mal bei New Item. Und siehe da, die Logik ist mir noch nicht ganz transparent, aber siehe da, unter Visual C Sharp Items gibt es jetzt auch einen SQL Server und darunter gibt es einen SQL Server Unit Test. Ja, wir lassen den Namen einfach mal spaßenshalber so, das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Und jetzt fängt es an, toll zu werden, denn ich habe ja nur ein Datenbankprojekt. Also weder ist das irgendwohin schon deployed, noch habe ich irgendwelche Objekte da bisher drin. Und trotzdem kann ich jetzt schon eine Verbindung aufbauen für dieses Testprojekt zu diesem Datenbankprojekt. Also quasi als wäre es deployed bereits auf meine LocalDB. Noch so ein Schlagwort. Also LocalDB hat im Visual Studio Umfeld die lokale SQL Express Installation abgelöst. Früher, wissen vielleicht einige noch, kam mit Visual Studio immer automatisch ein SQL Server Express. Was war da das Problem? Fanden Sie alle gut? Oder haben Sie sich nicht so mit beschäftigt? Also ich sage Ihnen, was das Problem war. Das Problem war, ein SQL Server Express ist ein SQL Server. Der wird wie installiert? Ja, genau wie ein SQL-Server halt. Ne? Da läuft ein SQL-Server-Dienst auf dieser Maschine. Im Zweifelsfall ist es dann automatisch dieser SQL-Server im ganzen Netzwerk erreichbar. Und meistens ist der dann ja auf diesen Entwicklerrechnern nicht unbedingt zwangsweise gepatcht, oder? Wenn der geneigte Admin dann das erste Mal diesen Netzwerkscan gemacht hat und hat festgestellt, hier gibt es noch 50 SQL-Server in meinem Netzwerk, von denen ich gar nichts weiß, und die sind auch alle nicht auf dem aktuellsten Stand, dann hat er graue Haare und einen Schreianfall gekriegt. Das wurde dann geändert, deswegen gibt es LocalDB. LocalDB ist quasi die lokale Entwicklerinstanz, die vom Funktionsumfang eigentlich auch eine SQL Server Express Datenbank ist und gegen die ich als Entwickler jetzt arbeiten kann. Die läuft aber im Visual Studio Prozess quasi, ja? Und ist damit eben kein eigener Service mehr, der jetzt auf dieser Maschine läuft. Okay? So, dahin will ich jetzt eine Verbindung aufbauen. Das heißt, das Ganze finde ich jetzt hier in meiner LocalDB. Und das Interessante ist, darunter gibt es einen Projects-Folder. Und dann finde ich auch alle möglichen Datenbanken. Wir werden aber feststellen, dass ich da jetzt keine ALM 2015 UT finde. Richtig? Richtig. Das liegt daran, dass natürlich ich jetzt ein neues Projekt angelegt habe mit Default-Werten. Diese Default-Werte besagen, dass ich jetzt ein SQL Server 2014 Projekt angelegt habe. Und SQL Server 2014 Projekte werden dann in der LocalDB natürlich in der 2014er LocalDB abgelegt und deren Ordner ist Projects V12. Also 14 ist 12. Und dann finde ich auch ALM 2015 Unit-Test. Und kann damit sagen, okay, das ist die Verbindung, die ich dann für diesen Unit-Test verwenden möchte. Plus, ich könnte auch noch auswählen, dass jeweils immer dorthin deployed werden soll, bevor der Unit-Test läuft. Das mache ich gleich per Hand, das machen wir diesmal nicht automatisch. Ja? Damit bin ich jetzt dabei, die eigentliche Testdefinition zu machen. Und das ist jetzt wieder relativ straightforward. Es teilt sich allerdings hier im UI auch so ein bisschen auf. Ne? Das heißt also, klassischerweise, wer Unit-Test schreibt, der kennt so ein bisschen Arrange, Act, Assert. Das habe ich üblicherweise so mehr oder weniger zusammen. Ja? Hier ist das leider so ein bisschen gesplittet. Das heißt, es gibt grundsätzlich einen Bereich, einen Bereich Common Scripts, wo ich mal bereits so eine Testinitialisierung oder einen Test-Cleanup machen kann. Das möchte ich auch tun. Und dort schreibe ich mal rein ein Truncate-Table. Unsere Tabelle, die wir da für diese Testzwecke nehmen, heißt DBO-Product. Und die möchte ich quasi hier leer räumen. Ja? Und das Gleiche möchte ich dann tun, auch hinterher. Das heißt, wir kopieren das einmal, machen auch im Cleanup das Identische, schmeißen das da rein, so weit, so gut. Jetzt kommt der eigentliche Test. Und dort gibt es auch wieder unterschiedliche Phasen. Es gibt eine Pre-Test-Phase, es gibt eine Testphase und es gibt eine Post-Test-Phase. Und die beiden, die ich verwende, ist einmal Pre-Test. Das Interessante ist, das muss man sich halt auch ein bisschen bewusst machen, in dieser Pre-Test definiere ich jetzt eigentlich ja quasi auch noch ein bisschen Anforderungen. Ja? Also hier steht ja jetzt irgendwie versteckt schon was drin, nämlich, dass ich natürlich wieder diese gleiche Tabelle verwende. Aber jetzt kommt's. Jetzt stehen hier plötzlich Spaltennamen. Also damit definiere ich schon ein bisschen Struktur für meine Tabelle und welche Spalten dort so existieren sollen. Quantity gibt es auch noch und es gibt auch noch einen Price. Und da füge ich jetzt auch gleich noch Werte ein. Und Werte einfügen heißt, naja, damit erfahre ich eigentlich ja an der Stelle auch schon mal ein bisschen was zum Thema Datentypen. Ne? Also wir haben jetzt hier mal Äpfel und zwar genau einen und das zum Preis von 50 Cent. Und die letzte Anforderung, die eigentlich auch eine Anforderung ist an meine Struktur hinterher, an meine Tabelle, die verberge ich jetzt sogar im eigentlichen Test. Klingt ein bisschen strange, aber das ist halt quasi das, woran ich mich gewöhnen muss, durch diese Aufteilung, wie sie hier vorgenommen ist. Ja? Und zwar in diesem Test prüfe ich jetzt, ob das, was ich da gerade eingefügt habe, ob das auch wieder angekommen ist, beziehungsweise ob ich mir das auch genauso wieder zurückgeben lassen kann aus dieser Tabelle. Ja? Jetzt kommt aber hier in die Where-Bedingung, diese zusätzliche Anforderung, dass es hier noch eine Product-ID gibt und die soll eben 1 sein. Und dann kommen die anderen einfach dahinter. Also der Name soll natürlich sein Apples. Und dann haben wir die Quantity. Das war 1. Und wir haben einen Preis und das waren 50 Cent. Und das ist eigentlich jetzt der Test. Damit der jetzt geprüft wird, nämlich eigentlich, dass ich diesen einen Datensatz wieder zurückbekomme, muss ich hier noch so eine Test-Condition anfügen. Und auch da ist es sehr interessant, der Default hier, den braucht man meistens nicht. Also schmeißt man den als erstes weg, wählt dann aus den verschiedenen Test-Konditionen oder Test-Conditions, die hier zur Verfügung stehen. Und da sehen wir schon, ich kann also auf einen Row-Count prüfen, ich kann auf einen Skalarwert prüfen, ich kann auch auf eine Execution-Time prüfen und damit also feststellen, bewege ich mich in einem bestimmten Performance-Fenster. Ja? Also ist meine Abfrage innerhalb einer bestimmten Ausführungszeit. Was wir machen ist, wir nehmen einfach mal ein Skalar-Value, fügen das hier hinzu, gehen dann hier in die Eigenschaften von diesem Test und sagen, der erwartete Wert ist 1. Ja? So, damit ist, glaube ich, mein Test fertig. Sollte zumindest so sein. Und wir könnten jetzt das erste Mal F5 machen. Damit wird das alles gebaut und es wird auch gleichzeitig jetzt mein Datenbankprojekt hier deployed auf hier meine LocalDB. Ne? Und dann sehen wir hier, zwei Projekte wurden gebaut und das Deployment war erfolgreich auf meiner LocalDB. Was wiederum bedeutet, jetzt kann ich den Test mal laufen lassen. Ne? Also das heißt, ich gehe hier einfach mal in den Test Explorer, pinne den hier mal hin und dann finde ich natürlich meinen Test, kann den laufen lassen. Und stelle fest, der ist fehlgeschlagen. Und der ist deswegen fehlgeschlagen, weil er kein Objekt Product finden kann. Was genau das ist, was ich erwartet habe, denn bisher habe ich ja nur einen Test geschrieben, habe damit quasi definiert, was ich gerne hätte. Jetzt brauche ich ja noch tatsächlich diese Tabelle. Die Tabelle lege ich an hier natürlich in meinem Datenbankprojekt. Das heißt, wir sagen hier einfach add table, Tabelle heißt DBO Product. Die fügen wir hinzu. Dann bekomme ich den vorhin schon gesehenen Tabellendesigner. Hier mache ich Product ID. Dann hatten wir Name. Dann nehmen wir mal einen Envachar. Dann hatten wir eine Quantity. Da nehmen wir vielleicht mal einen Int. Und dann nehmen wir noch einen Price. Das sind übrigens jetzt nicht Best-Practice-Datentypen, sondern das ist jetzt einfach nur der Geschwindigkeit geschuldet. Und dann bei der Product ID hier brauchen wir ja noch den Hinweis, dass es ein Identity-Feld ist. Ne? Identity. Und zwar soll es mit 1 losgehen. So. Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann wieder gleiches Spiel. Deployen wir das doch einfach mal. Aktualisieren damit meine Tabelle. Und können dann hier diesen Test nochmal neu ausführen. Im Gleichheitszeichen. Ah, das ist total richtig. Ah, das nennt man Crowd-Debugging übrigens. Sehr schön. Gut aufgepasst. Und wunderbar, mein Test ist sauber durchgelaufen. Herzlichen Dank. Ja? Okay? Gut, das soll es gewesen sein zum Thema TDD. Also, grundsätzlich ist Unit-Testing für Datenbanken in SSDT enthalten. Natürlich kann ich das auch machen für Stored Procedures und Ähnliches. Auch dafür hätte die Zeit heute nicht ausgereicht. Ja? Denn ein Thema kommt ja noch auf uns zu. Aber es ist drin im Tooling und es steht zur Verfügung und die meisten von Ihnen, wie gesagt, alle, die sich nämlich vorhin gemeldet haben bei Hamsi Visual Studio 2013, haben das Tooling bereits installiert. Ich hoffe also, dass Sie sich jetzt grob gemerkt haben, wie komme ich denn dahin, mal diesen ersten Test zu schreiben und das einfach mal ausprobieren. Das sind so die verschiedenen Phasen, wo ich halt dann Elemente für das Testing unterbringen kann und ich denke, das war soweit klar. Zum Abschluss der Session kommen wir jetzt zum Thema Automatisierung. Ja? Und auch das ist relativ simpel machbar. Es gibt so ein paar Kniffe und Haken. Und auch wenn ich jetzt quasi sogar fast automatisches Deployment zeigen werde in der Demo, ist es so, dass man üblicherweise noch ein bisschen mehr Tooling braucht, um das am Ende ganz durchgängig zu machen. Ja? Trotzdem werden wir gleich sehen, dass ich ein CI-Bild triggere und der dann auch automatisch auf meinen lokalen SQL-Server deployt. Gut? Bevor wir das aber machen, auch nur ein ganz kurzer Abriss zu der Story, die ich dazu normalerweise erzähle. Heute alles etwas schneller. Das sind so die Antworten, die ich bekomme, wenn ich eben jemanden frage, naja, wie ist denn das, wann wird denn integriert, wann wird deployed bei euch, wie sieht denn das so aus, dann sind das so die unterschiedlichen Antworten. Manche davon sind besser, manche sind schlechter, auf Basis von einem Schedule, das kann man ja schon mal machen und damit ist man ja eigentlich schon mal relativ weit. Dieses Continuous heißt aber ja eigentlich, okay, ich will das machen, wann immer was eingecheckt wird in die Quellcode-Verwaltung. Ja? Und warum das so wichtig ist, auch nur nochmal im Schweinsgalopp, ich habe tatsächlich dieses Szenario gehabt. Es kam ein neuer Entwickler ins Team und weil man den eben irgendwie erstmal mit einer Extra-Aufgabe betrauen wollte, weil man wusste ja noch nicht so ganz genau, wie man den jetzt im Team unterbringt und wo der gleich mitarbeiten kann, hat er also eine schöne, abgeschlossene Aufgabe bekommen und dort sollte er eine Funktionalität implementieren, die der Kunde dringend haben wollte. Es war die Annahme, dass das total unabhängig ist und dass der Entwickler das ja so vollkommen losgelöst vom restlichen Team machen kann. Er hat aber bei dieser Entwicklung, die er da gemacht hat, einen Bug gefunden und hat den gefixt. Das Problem war, der hat den gefixt, aber das Team hatte den auch gefunden und gefixt, nur auf eine vollkommen andere Art und Weise. Das heißt also, kurz vor Release sollte jetzt integriert werden und ups, Konflikt. Das heißt, naja, okay, dann lassen wir diese eine Funktionalität raus und machen das irgendwie beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal hat das aus anderen Gründen wieder nicht geklappt und am Ende, keine Lüge, am Ende war es so, dass eine Funktionalität fertig implementiert war, die der Kunde haben wollte, die aber nie ins Produkt gekommen ist. Nie. Weil man es einfach nicht geschafft hat, das zu integrieren. Das ist die Gefahr, die sich automatisch damit verbindet, wenn dieser Zeitraum da oben zu lang wird. Also viel besser, kürzere Zeiträume, häufiger und schneller integrieren. Und ich hoffe, dass Sie das alle auch vielleicht schon am eigenen Leib erfahren haben und dass Sie sowieso schon auf dem Weg dahin sind, beziehungsweise das vielleicht für Ihre Anwendungsentwicklung eben auch schon tun. So, damit zur Demo. Also, da machen wir mal hier das Ganze wieder zu und legen noch einmal, ein letztes Mal für heute, ein neues Projekt an. Diesmal machen wir zwei Sachen ein bisschen anders. Das hier brauchen wir vorläufig erstmal nicht mehr. Wir legen also wieder so ein neues Datenbankprojekt an. Nennen das diesmal ALM2015CI. Und sagen mal okay. Dann machen wir gleich eine kleine Änderung hier auf Projektebene und stellen nämlich diesmal in den Eigenschaften um auf SQL Server 2012. Warum? Naja, weil der lokal hier installierte gerade noch ein SQL Server 2012 ist und ich am Ende auch tatsächlich dorthin deployen möchte. Ja? Und deswegen muss ich das eben an dieser Stelle so machen. So, dann werden wir auch hier vielleicht mal direkt ein neues Objekt noch hinzufügen. Und weil es so schön war, nehmen wir doch einfach wieder die Tabelle, die wir gerade schon kennengelernt haben, also eine DBO Product, fügen die hinzu, bekommen wieder den wunderbaren Tabellendesigner. Das sah so aus, dass wir hier einen Namen hatten, dann hatten wir eine Quantity und dann hatten wir noch einen Preis. Wunderbar. So, genau, das soll soweit gut sein. Jetzt würde ich das Ganze hier einfach mal der Quellcode-Verwaltung hinzufügen. In meinem Fall auch wieder nicht the latest and greatest, aber ein lokaler TFS Express. Und einfach nur, damit Sie sehen, auch damit kann man das machen. Na? Und ich habe genau die gleiche Demo auch schon gemacht, natürlich mit Visual Studio 2013 und TFS Online. Ja? Also kein Problem, alles möglich. Wir machen hier einen neuen Folder und gehen dann her und werden einfach mal das Ganze hier einchecken. Nennen das mal Initial und sagen Check-in. Jawohl. So, dann habe ich natürlich hier meinen TFS Express. Da gibt es irgendwo auch dann Code. Und dann gibt es hier jetzt mein Projekt und hier gibt es meine Produkttabelle. Und was wir sehen ist, exakt das Create-Statement ist hier gerade angekommen. Ja? Also Create-Table, die Spalten, die ich angegeben habe und so weiter und so fort. Okay? Gut. Nächster Schritt ist, dass ich ein Publish-Profile brauche. Und für so ein Datenbankprojekt kann ich eben hier ein Publish-Profile erzeugen, indem ich hier mal auf Publish gehe. Dann hier sage, wohin ich will. Das ist der lokale SQL-Server. Die Datenbank soll dann auch so heißen, ALM2015CI. Die gibt es dort noch nicht. Auch das kann ich vielleicht noch mal kurz beweisen. Also hier ist der Datenbankserver. Datenbanken aktualisieren. Ja. Da gibt es zweimal AdventureWorks, aber sonst nichts mit A. Und ich möchte natürlich an dieser Stelle jetzt, und jetzt erschießen Sie mich nicht, weil das ist natürlich jetzt wieder Security-Thematik und das könnten wir jetzt dann gleich 2 Stunden diskutieren. Ich werde jetzt der Einfachheit halber einen SQL-Server-Login verwenden und ich werde sogar gleich in diese Konfiguration auch das Passwort mit reinschreiben. Das kann man natürlich unter Umständen alles auch anders machen, mit ein bisschen Aufwand und dann geht das schon. Aber ich sage mal, für ein einfaches Testszenario ist das auch so erstmal gut. Mein User, den ich gleich verwenden möchte, der heißt hier Build-User. Das heißt, den habe ich eben auf dem Datenbankserver auch angelegt und entsprechend hochberechtigt, sodass der in der Lage ist, dort eine neue Datenbank anzulegen und so weiter und so fort. Ja? Das Passwort kann ich jetzt hier eintippen, ist aber eigentlich egal, weil ich das sowieso gleich nochmal machen muss. Dann sage ich hier nicht, dass er jetzt publishen soll, sondern er soll nur so ein Profil erzeugen. Das macht er dann, hat man jetzt vielleicht gerade gesehen an der rechten Seite, in dem Projekt. Das heißt, hier habe ich jetzt eine neue Datei. Die kann ich dann wiederum öffnen mit einem XML-Editor und stelle fest, hier steht jetzt der User bereits drin. Da kommt auch jetzt noch das Passwort hinzu und jetzt gibt es mein super geheimes Passwort, das da heißt, so, super, speichern, machen wir es wieder zu. Und das nehme ich jetzt auch gleich, um das dann einzuchecken und damit auch gleich den ersten Build laufen zu lassen. Denn wir nähern uns ja schon dem Ende der Zeit. Was ich dafür natürlich vorher noch tun muss, ist, wir machen eine neue Bilddefinition und sagen, Trigger soll sein Continuous Integration, das passt soweit. Wir wollen das nicht nochmal sonst irgendwo hin droppen, sondern wir wollen es nur dahin deployen. Und der eigentlich spannende Teil kommt jetzt an dieser Stelle, wo ich jetzt noch so ein paar Advanced Parameter setzen muss. Das heißt, ich gebe jetzt ihm hier einige Bildargumente. Ich sage ihm nämlich, das, was du jetzt bitte tust, ist, also erster Task, ist, bau doch mal. Dann zweiter Task, publish. Und dafür, für das Publishen, verwende doch bitte einen Parameter. Und das ist der SQL publish profile Path. Und jetzt hätte ich besser das eben gleich hier raus kopiert. Ich mache nämlich einfach mal hier, falsche Datei, ein Copy und paste das dann hier rein. Also mein SQL Publish Profile Path ist im Moment im Hauptpfad eben diese publish.xml-Datei. Das heißt, die gebe ich hier an und mit dem, was da drin steht, wird er eben dann das Publizieren auf meinen Datenbankserver machen. Also da drin steht, wohin verbinden und mit welchem User dorthin verbinden. Okay? So, das sollte eigentlich alles gewesen sein. Hoffen wir mal das Beste und checken ein, oder? Genau. Gehen wir hier auf Pending Changes, sagen Setup CI, checken das ein, sagen ja, gehen hier zurück, schauen mal in meine Builds, sehen, ein Build wurde getriggert. Den kann ich hier mal aufmachen und der läuft. Und hier ist mein Datenbankserver. Noch gibt es keine weitere neue Datenbank. Jetzt passiert hier aber was, das sieht gut aus. Und in wenigen Sekunden habe ich eine neue Datenbank. Die heißt ALM 2015 CI, hier ist meine Tabelle, hier ist meine TBL, also DBO Product, die kann ich editieren und jetzt kommt der total spannende Moment, das habe ich Ihnen nämlich vorher noch nicht gezeigt. Jetzt könnte ja jemand sagen, naja, das ist ja super, aber wenn jetzt auch da schon Daten drin sind und ich will auf dem Wege jetzt publizieren, wie kann ich denn sicher sein oder was passiert denn dann? Also habe ich dann unter Umständen Datenverlust, ja? Und deswegen packen wir hier einfach mal was rein. Wir packen da wieder den Datensatz rein, den wir schon kennen. So. Und eine Geschichte ist jetzt anders, als es vorhin bei dem Unit-Test war. Wem ist es aufgefallen? Die ID heißt nur ID. Sehr aufmerksam. Sehr, sehr aufmerksam. Genau, also gehen wir zurück, gehen hier auf unsere Tabelle und machen hier eine Rename-Operation. Auch das bekommen Sie nämlich über dieses Tooling. Also das heißt, es gibt plötzlich hier so ein Refactoring-Rename. Da kann ich aus ID jetzt hier Product-ID machen. Kann sagen, okay. Was dann auffällt ist, ja, er kapiert, dass er das machen muss und er fügt hier noch eine neue Datei hinzu, die heißt Refactor-Log. Damit kann er nämlich sicherstellen, dass das Tooling weiß, dass das eine Umbenennung ist und dass das Tooling auch hinterher auf meiner Datenbank tatsächlich ein SP-Rename macht und kein, wir löschen mal die Spalte ID und fügen eine neue Spalte Product-ID hinzu, was ein bisschen fatal wäre für die Daten, die sich eben in der Spalte ID befinden. Okay? Gut. Checken wir das wieder ein. Und dann schauen wir doch mal, was in der Datenbank passiert ist. Also changed ID to product ID. Einchecken, jawohl. Neuer Bild getriggert. Hier ist mein Bild. Das machen wir schon mal kurz zu. Hier ist meine Tabelle, Product, hier sind meine Spalten. Aktuell steht dann noch ID. Und jetzt steht da Product ID. Und jetzt gucken wir mal, ob die Daten noch da sind. Und ja, mein Datensatz ist noch vollständig vorhanden. Okay, das ist das, was Ihnen SSDT über Visual Studio auch heute schon in dem Bereich zur Verfügung stellt. Ich glaube, der Einstieg ist relativ straightforward, wenn man so ein paar Dinge weiß. Und ich bin auch gespannt, wie sich an der Stelle das Ganze weiterentwickelt. Ich denke aber, dass auch das eine Folie ist, die eigentlich für diese Audienz gar nicht unbedingt erforderlich wäre. Ich glaube, Sie kennen alle die Vorteile von CI. Sie kennen zumindest alle die Vorteile von, ich habe es gesehen, ich komme gleich auf Sie zurück. Sie kennen zumindest alle die Vorteile von Versionsverwaltung. Denn Sie haben alle, also ausnahmslos, jeder hat sich gemeldet, als ich gefragt habe, wer macht das für seinen Anwendungscode. Leider haben sich nicht alle gemeldet, als ich gefragt habe, wer macht das auch für seinen Datenbankcode. Ich hoffe, dass es ein kleiner Anreiz war, das zu ändern und dass das nächste Mal sich vielleicht nicht nur beim Anwendungscode alle melden, sondern auch beim Datenbankcode. Es gibt natürlich so ein paar Hürden, das sind aber auch die gleichen, die Sie schon kennen, wenn Sie sich bezüglich der Applikationsentwicklung oder der Anwendungsentwicklung schon auf diesen Weg gemacht haben. Ein Punkt, der häufig aus meiner Sicht ein bisschen kurz kommt und den ich deswegen explizit rausheben möchte, ist das Thema verletzter Stolz. Seien Sie sich dessen bewusst, dass man das im Team machen muss und dass man die Leute wirklich alle mitnehmen muss, denn viele werden sagen, naja, das funktioniert doch heute auch super. Wir haben das doch alles im Griff. Stellst du etwa in Frage, dass wir hier tolle Software ausliefern können mit einer funktionierenden Datenbank? Was ist das Problem mit der Vorgehensweise, die wir heute haben? Ja? Und transparent zu machen, dass es gar nicht unbedingt ein Misstrauen ist oder ein Problem mit der aktuellen Vorgehensweise, sondern dass es einfach Vorteile gibt, die man nur ernten kann, wenn man sich hier ein Stück weit mehr auf diesen Automatisierungsweg begibt, das ist die Herausforderung und da muss man eben alle mitnehmen. So. Und jetzt hatte sich eben einer schon gemeldet, passend zu dieser Slide, Fragen. Absolut. Nicht, ja, nicht Inhalt des heutigen Talks, aber ich hatte es vorhin kurz angerissen. Die Frage war, ich will aber ja gar nicht jeden Bild auf meine Datenbank, auf meine Produktivdatenbank oder auf welche Datenbank auch immer deployen. Tatsächlich machen wir es so, auch nicht immer, aber meistens, dass wir automatisiert jeden Bild deployen auf einen extra dafür vorgesehenen Datenbankserver. Einfach nur, um sicher zu sein, dass wir überhaupt deployen können. Für den normalen Weg, wie geht es dann in der Pipeline weiter, gibt es üblicherweise weiteres Tooling. Es wurde schon gesprochen über das Thema Deployment Manager. Es gibt aber auch eben Drittanbieter-Tooling und normalerweise habe ich dann eben so verschiedene Umgebungen und werde mich immer aus einer Umgebung in die nächste bewegen. Und das wieder auch durch unterschiedliche Trigger. was bedeuten würde, okay, vielleicht mache ich nur ein Nightly-Bild, den ich dann auch irgendwelchen Testern zur Verfügung stelle, ja, und der würde unter Umständen dann auch einen dafür vorgesehenen Bild verwenden. Also wo ich weiß, das ist der Bild, der auch im Test zur Verfügung gestellt werden soll. Und das kann ich eben mit zusätzlichem Tooling gut machen. Wäre vielleicht wert, dass man beim nächsten Mal darüber spricht. Ja? Aber das ist quasi die Spitze dieser Pyramide, die ich vorhin aufgelegt hatte, wo es dann halt geht in Continuous Deployment. Ja? Und die Elemente, die man da vielleicht zusätzlich so in seiner Toolchain gerne noch hätte und die man noch bräuchte, um das sauber zu machen, das hätte heute leider ein bisschen zu weit geführt. Ja? Gut, ich stehe auch gleich im Anschluss noch für Fragen zur Verfügung. Ich möchte nur, dass Sie auch vielleicht zu Ihrem Kuchen kommen, falls es jetzt welchen gibt. Deswegen ganz kurz der Wrap-up. Also, Versionskontrolle der Datenbank ist existenziell und ist die gleiche existenzielle Grundlage für jegliche weitere Automatisierung, wie es auch bei der Anwendungsentwicklung sowieso schon der Fall ist. Umso enger Sie das zusammenbringen, also Ihre Applikationsentwicklung mit Ihrer Datenbankentwicklung, umso besser. Natürlich ist im jeweiligen Fall zu berücksichtigen Ihre Umgebung, also das Thema Tooling, was für eine Versionierungsstrategie haben Sie und was ist Ihre bevorzugte Umgebung? Also ist es tatsächlich so, dass die Datenbankentwickler, die Sie zur Verfügung haben oder die bei Ihnen arbeiten, dass Sie sich auch heute schon in einem Visual Studio befinden? Oder sind das alles Leute, die eigentlich eher Management Studio machen, also SQL Server Management Studio, was dann wiederum halt Auswirkungen hat, auf welches Tooling steht da jeweils zur Verfügung? Ja? Die Grundlage, wo Sie sich alle bitte beim nächsten Mal melden sollten, wenn Sie wieder in meine Session kommen, Quellcode-Verwaltung ist auch für Datenbank Pflicht und es gilt tatsächlich für jeglichen Code, if it's not in source control, it doesn't exist. Und was wir nur anreißen konnten heute, ist eben TDD und Continuous Integration sind auch für Datenbanken möglich. Man kann mit SSDT da einsteigen. Es gibt also ohne Zusatzkosten in den Produkten, die Sie bereits heute installiert haben und verwenden, die Möglichkeit da einzusteigen. Probieren Sie es mal aus. Das würde mich sehr freuen. Ebenfalls freuen würde mich, wenn ich Feedback bekomme, egal auf welchem Kanal. Ich freue mich sehr, wenn das jetzt direkt nach der Session persönlich ist, wenn das über die Feedbackbögen ist, wenn das im Zweifelsfall über Twitter oder über E-Mail ist. Aber nur so kann ich erfahren, ob das heute Spaß gemacht hat, ob Sie ein bisschen was mit nach Hause nehmen konnten, was zu lang war, was zu kurz kam und was ich vielleicht das nächste Mal besser machen könnte. Wenn jemand kommt und sagt, es war alles super und es hat mir total gut gefallen, freue ich mich natürlich auch. Ja? Wer noch mal ein bisschen genauer wissen will, wer ich eigentlich bin, der kann das gleich noch in Ruhe durchlesen. Das lasse ich dann einfach nochmal stehen und ich gehe davon aus, dass die Folien auch zur Verfügung gestellt werden. Dann haben Sie hier auch nochmal zwei Ressourcen, die im Prinzip Ihnen nochmal diese Schritt-für-Schritt-Anleitung liefern für, wie mache ich jetzt dieses CI-Bild, was wir gesehen haben und wie mache ich dieses Testprojekt. Ja? Ich habe die auch extra hier ein bisschen mit Short-URLs versehen, sodass man die relativ leicht finden kann. Okay? Gut, damit wäre ich am Ende. Sag vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, habe mich sehr gefreut, dass Sie den Raum so voll gemacht haben. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und sage danke, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.